Guten Morgen. Es sind mehr da, als ich gedacht habe bei der Hitze. Und ich habe mir das Recht rausgenommen, heute mal erst vor einer Dreiviertelstunde ein Hemd anzuziehen, weil es doch ein wenig warm ist. Aber das garantiert uns eins, es wird heute definitiv eine heiße Predigt. So. Also gut, ich gucke mal, was muss ich machen? Welchen muss ich drücken? Warte. Genau, ich probiere alle aus und ich gehe dann in die richtige Richtung. Na, da tut sich noch nichts. Einschalten auch noch. Mensch, Alex, was verlangst denn du alles von mir? Er ist off. Er ist off, dann kann nichts funktionieren. Yeah, es tut sich. Okay, also, Iron Maiden hat mal einen Mega-Hit gehabt und er hieß The Number of the Beast. Und in dem Lied beziehen sie sich auf eine Stelle aus der Offenbarung. Also es ist da, wo beschrieben wird, wie das denn ist, wenn dann Jesus wiederkommt. Und wer das Lied kennt und vielleicht manchmal, es gibt ja auch Menschen, die lesen die Bibel. Wer die Bibel kennt, der weiß, die Nummer des Tieres ist 666. Und es gibt im Johannesevangelium eine Stelle, über die ich heute mit euch sprechen möchte. Die klingt fast genauso. Das ist nämlich Johannes und ganz konkret Johannes 6, der Vers 66. Das ist das, was ich heute eigentlich mal mit euch besprechen wollte, weil es ein fetter Wendepunkt ist. Was ist da passiert im Kapitel 6? Es beginnt damit, schönes, tolles Evangelium, da liest man in der Bibel und dann stellt man fest, boah, Jesus kümmert sich um die Menschen. Die Menschen haben Hunger. Was hindert's? Brot und Fisch ist da, ne? Dann machen wir halt einfach mal so viel draus, dass am Schluss sogar noch was übrig ist. Jesus ist einfach obercool. Er hat die Not gesehen, okay, die haben jetzt alle Hunger, irgendwie muss ich was machen, fällt mal was ein. Und dann hat er 5000 Männer plus Anhang, was in dem Fall Männer plus Frauen plus Kinder bedeutet, was ziemlich viel plus ist. Und sicherlich mehr als 5000. Und dann haben wir noch einen weiteren Wert. 200 Denare hätten nicht gereicht, um diese Menschen abzufüttern. Und 200 Denare war damals ein Haufen Geld. Und die Jünger waren nachvollziehbar konsterniert, wie man denn diese Situation jetzt lösen könnte. Jesus war cool, weil er wusste, da geht was. Und dann haben die erlebt, wie Jesus einfach Klick macht, Wunder macht, aber halt Klick macht. Für die war es ja jetzt kein großes Drama, sondern er hat gesagt, fangt halt mal das Verteilen an. Und auf einmal waren alle satt. Und es waren alle so sehr satt, dass sogar noch übrig war. Also war eigentlich Überfluss. Und da haben die sich gedacht, boah, das ist cool. Keiner hat was zu essen, Jesus kommt, alle haben Hunger, alle haben Essen, alle haben keinen Hunger mehr. Und dann wollten sie ihn eigentlich zum König machen, weil sie sich gedacht haben, so einen König kann man gut gebrauchen. Hat man Hunger, kommt er, bringt wegen Essen vorbei, hat sich Fall. Das hat schon eine gewisse Attraktion, besonders wenn man vielleicht nicht so ganz einfach an Essen kommt wie bei uns. Ich freue mich jedes Mal wieder, also verzeiht mir die Nicht-Fleischesser, aber wenn ich in den Laden gehe und dann da ist da so Steak oder irgendwelche Bratwürste extra schon abgepackt für mich, ich muss kein Viech mehr schlachten. Ich muss nicht was ich das ganze Zeug da durchdrehen, dass es wurstfähig wird oder entsprechend schneiden oder irgendwas. Ich gehe in den Laden und ich mache die Packung auf und dann habe ich, was ich will. Und ich muss nicht ein ganzes Viech kaufen, sondern das Stückle, was ich haben wollte, das gibt's im Laden. Das ist echt vorteilhaft. Ich hoffe, ihr wisst, wie gut es euch geht. So, denen ging es damals nicht so gut, die hatten Hunger, die sind gespeist worden, die waren begeistert. der Mann schaltet meinen Hunger ab, das finde ich cool. So, und da war die Begeisterung so groß, dass Jesus gedacht hat, ich muss mich jetzt zurückziehen. Ich muss eigentlich, gucken, dass sie mich nicht so gut kriegen, weil die haben falsche Erwartungen an mich. Und dann zieht sich Jesus zurück und geht später sogar noch auf dem Wasser, um seine Spuren zu verwischen und seinen Aufenthaltsort zu verschleiern. Und in der Zwischenzeit wächst die Menge an. Ich meine, das ist natürlich auch eine coole Nachricht, ne? Weil ich hatte Hunger und er gab mir Essen. Aber nicht nur ich hatte Hunger, sondern 5000 plus hatten Hunger und er hat einfach Essen gegeben. Das ist eine Story. In der Zeit, da haut es das Blech weg. Und da kann es auch sein, dass Leute sagen, ja, zu dem gehe ich auch mal. Ja? Also diese Menge der Nachfolger wächst. Aus marketingtechnischen Gründen hätte man gesagt, jetzt hat Jesus rausgefunden, wie er die Massen erreichen kann. Aber Gott macht ja kein Marketing. Ne? Also Marketing ist ja ein Menschending. Und diese Menge hat sich versammelt, hat gesagt, wo ist er denn, wo ist er denn, wo ist er denn? Jetzt wollte ich doch auch mal mein Stück Brot abkriegen. Und dann haben sie ihn in Kapernaum gefunden. Und dann haben sie, könnt ihr gerne nachlesen, auf die Frage der Menge, wie er es geschafft hat, sich vor ihnen zu verstecken, erklärt Jesus, dass er das Brot des Lebens ist und dass alle Wunder auf ihn hinweisen sollen, dass alle Wunder, die er tut, dafür geschehen, dass Menschen zum Glauben an ihn finden. Also das eine war die Frage und Jesus hat dann das wirklich Relevante geantwortet. Weil hätte er die Frage beantwortet, hätte er nichts Wichtiges gesagt. Jesus ist nämlich der verheißene Retter, der für die Sünden aller Menschen gestorben ist. Und man muss nur an sein stellvertretendes Opfer glauben. Und dann vergibt er uns all unsere Schuld und wir stehen vor Gott da, als ob wir nie gesündigt hätten. Ich kann so was Ähnliches. Ich habe manchmal Vermögenssorge mit Einwilligungsvorbehalt. Und der Einwilligungsvorbehalt in der Vermögenssorge sorgt dafür, dass ein Pappenheimer von mir, ein Mensch, dem ich helfe, zum Beispiel zwei Autos kauft, weil das eine war rot und das andere war orange. Das sind die großen Unterschiede. Ansonsten waren die Modelle absolut deckungsgleich. Und es ist natürlich schon relevant, ob man nur ein rotes oder nur ein oranges VW Golf-Modell in der Garage stehen hat. Am besten ist doch mal zwei. Weil dann kann man am Vormittag mit einem orangen Auto fahren und Nachmittag mit dem roten. Und die Person hat halt gemeint, das ist cool, ich kaufe mir jetzt einfach zwei Autos. Und es war natürlich für alle anderen schwer nachvollziehbar. Ich glaube, dass die Batterie vor die Hunde geht. Und dann habe ich die Möglichkeit, zu dem Autohändler hinzugehen und zu sagen, ich habe Vermögenssorge mit Einwilligungsvorbehalt. Und dann ist es wirklich so, es wird nicht der Verkaufsvertrag rückabgewickelt, sondern der Verkaufsvertrag wird nichtig. Und nichtig ist ein Rechtsbegriff, der bedeutet, war nie geschehen. War nie geschehen. Das heißt, es gibt überhaupt keine Diskussion, aber naja, aber wenn Geld brauchen wir jetzt doch dafür, weil das war ja Aufwand und der Verkäufer hat ja auch gearbeitet. Völlig wurscht. Es wird gehandhabt, wie wenn nie was gewesen wäre. Die Person war nie beim Händler, hat nie unterschrieben, es gibt überhaupt nichts zu diskutieren. Und das ist bei Jesus noch viel cooler. Weil wenn Jesus uns die Sünden vergeben hat, dann sagt Gott, war was? War was? Es ist einfach alles weg. Es ist wie, wenn es nie geschehen wäre. Und das ist ein Hammer, Leute. So, wer den Sohn hat und den Sohn sieht und an ihn glaubt, hat das ewige Leben. Das steht in Johannes Kapitel 6, Vers 40. Und dann, wenn ihr das mal nachlesen solltet, der Menge fällt es ziemlich schwer, zu glauben, wer Jesus ist, weil für diese Leute dort, Kapernaum war ja Home für Jesus, und deswegen haben die auch Josef und Maria gekannt. Und für die war es natürlich schwierig. Mensch, der Sohn von Maria und Josef macht jetzt auf dicke Hose und sagt, er ist der Erlöser. Ich meine, Jude weiß im Normalfall, was Erlöser ist. Messias, dieses ganze Gedankengebäude, das es dazu gibt, das weiß ein Israelit. Und das ist dann schon mehr als dicke Hose. Ich glaube, im ganzen Judentum gibt es keine dickere Hose als ich bin der Messias. Und jetzt war aber doch das Problem, hey, die kannten den. Der hat doch damals noch im Dreck gespielt. Und dann hat er dies und jenes und was weiß ich. Und weil Wassermangel war, musste er im Staub und nicht im Matsch spielen. So ein Mist. Aber ich war dabei, ich habe es gesehen, ich saß daneben oder ich bin vorbeigelaufen oder wie auch immer. Der war, im Amerikanischen sagt man familiar, also bekannt. Und die haben das nicht zusammengekriegt, dass wenn der Erlöser als Mensch kommen muss, dass er in irgendeiner Familie wohl als Mensch geboren werden muss und aufwachsen muss und trotzdem der Erlöser sein kann. Das ist völlig verrückt. Und dann haben sie es halt echt nicht gepackt. Wie kann denn der Messias sein? Und dann steht in Johannes 6,44, wer zu Jesus kommen will, der muss vom Vater dorthin gezogen werden. Und das hat nicht unbedingt bei allen geklappt. Und dann kommt diese Geschichte von wegen, der muss mein Blut trinken und mein Fleisch essen. Ist natürlich für nicht christlich eingeschulte Menschen, ist es schwierig. Aber es bedeutet ja eigentlich, dass wir, hallo, guten Morgen, es ist Abendmahl, da machen wir genau das. Wir machen das, was er uns aufgetragen hat. Es gibt Einsetzungsworte in der Bibel extra für das, was wir heute machen, Abendmahl. Und da tun wir sinnbildlich. Wir verinnerlichen das Blut und wir verinnerlichen sein Fleisch. Das heißt nicht, dass man Fleisch und Wein essen und trinken, um satt und sitz zu werden, sondern es heißt, dass wir verinnerlichen, was das eigentlich bedeutet. Und das war damals für die Leute echt zu komplex. Das haben die nicht gepackt, das konnten die nicht nachvollziehen. Die haben die Aussage, wie man so schön sagt, konkret gehört und konkret verstanden. Und wenn sie sie konkret verstehen, okay, jetzt kriegt jeder ein Stückle Fleisch von Jesus, dann ist es nachvollziehbar, dass es als unmöglich machbar einstufen. Und wer diese Aussage richtig verstehen will, der muss sie sich vom Heiligen Geist eigentlich aufschließen lassen. Das geht gar nicht anders. Du musst erst mal kapieren, was denn das bedeutet. Weil du musst erst mal kapieren, dass der Stellvertreter-Tod von Jesus für deine Sünden relevant ist. Und dass du dich dann darauf wieder schmeißt und sagst, ja, ich will sein Blut, ich will sein Fleisch in mir aufnehmen, um das wirklich zu verinnerlichen, was da passiert ist, was das für ein Befreiungsschlag war, dann brauchst du den Heiligen Geist, damit er dir das auftut. So. Die ungläubige Menge wollte eigentlich Wunder und Versorgung sehen und dann vielleicht auch glauben, vielleicht auch nicht, weil wenn man dann nicht glaubt, dann hat man ja wenigstens Andacht schon wieder Versorgung gehabt. das ist ja auch schon ein Deal. Ich habe Hunger und habe ich andauernd auch weniger Hunger. Und diese kostenlose Verpflegung, die war für viele attraktiv. Aber selbst unter den Jüngern hat sich Widerstand geregt und ich finde die Antwort so cool. Jetzt kommen die ersten Fragezeichen bei den Jüngern. Und dann sagt Jesus drauf, also wenn ihr nicht glaubt, dass ich vom Himmel komme, wie werdet ihr dann erst staunen, wenn ich vor euren Augen in den Himmel zurückkehre? Was für ein cooler Satz. Ja, also Jesus wusste, dass die Szene kommen wird, wo die Jünger ihn aufsteigen sehen in den Himmel. Von daher spannend, spannend. So, hier. Jetzt kommt die Stelle, die vom Tier mit der Nummer 666 wohl mit höllischer Freude begrüßt worden wäre. Und es ist eben genau diese Stelle im Johannesevangelium, im 6. Kapitel, der 66. Vers. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück und begleiteten ihn nicht mehr. Die Marketingaktion hat ihr Ende. Die Zustimmung zu Jesus bröckelt. Irgendwie checken die Leute, naja, es scheint nicht nur um Essen und Trinken zu gehen, es geht nicht nur um Brot und Fische. Aber wir verstehen eher, Brot und Fische, das haben wir verstanden. Hunger, dann nicht mehr Hunger, das kann man verstehen. Das andere Zeug, was er da erzählt, das ist alles ein wenig schwieriger. Und dann sieht man auch, dass ab dieser Stelle, 6, 66, versucht wird, Möglichkeiten zu finden, Jesus hochzunehmen und ihn zu töten. Das heißt, ab dem Zeitpunkt beginnt die Verfolgung im Johannesevangelium. Und dann fragt Jesus die 12 Jünger. Die 12 waren die Truppe, mit der er einfach am meisten vertraut war, weil sie halt schon am längsten mit ihm unterwegs waren. Echt Zeit verbracht haben mit ihm. Ne? Also, das weiß man ja. 3,5 Jahre Ausbildung, auf einmal kannst du was. Komisch. Und die waren 3,5 Jahre mit Jesus unterwegs. Und als er auf einmal vor der Menge nicht mehr Hipster Nummer 1 war, als er nimmer trendy war, als er nimmer gehypt wurde, als er nicht mehr auf seinem Instagram-Kanal so und so viel 1000 Follower hatte, als Jesus gemerkt hat, dass sein Follower-Paket immer dünner wird, hat er diese 12 gefragt, wollt ihr mich auch verlassen? Und dann kommt der Simon Petrus und sagt, einer muss es ja sagen. Einer muss ja mal Verantwortung übernehmen hier. Einer muss den Spruch raushauen. Und Petrus sagt, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige von Gott Gesandte bist. Und diese Erkenntnis hat dem Petrus der Heilige Geist offenbart. Jetzt ist es erleichtert, sich über diese Menge der Menschen zu echauffieren, die zum Jesus zum König machen wollten, weil sie sich Versorgung versprochen haben. Aber stell dir mal vor, du würdest 30 Jahre lang ein Geschäft führen in einer kleinen Stadt, hast eine ganz gewisse Zielgruppe, die dein Produkt nachfragt und kurz vor Renteneintritt kaufen die gleichen Leute, die bisher immer bei dir gekauft haben, alles im Internet. Dann fragst du dich auch, könnte es nicht vielleicht irgendwie so einen König geben, der mich versorgt, der mich überleben lässt, der mich noch, weil sonst komme ich nicht mal im Rentenalter an und bin schon verhungert, das ist blöd, das ist irgendwie nicht so richtig schön. Aber das mit Jesus hat ja viel höhere Tragweite, da geht es nicht nur um Brot und Fische. Bei Jesus geht es einfach um die Ewigkeit. Wenn man Jesus sieht und an ihn glaubt, hat man das ewige Leben. Steht in 6,40. Hier geht es also nicht ums alltägliche Klein-Klein, hier geht es um alles oder nichts. Um Himmel oder Hölle. Und trotzdem stehen wir Christen immer wieder vor der Frage, folge ich Jesus nach, weil er mich gut versorgt und segnet? Oder bin ich mit ihm unterwegs, weil er mir die Möglichkeit eröffnet, meine Sünde loszuwerden? Eine ungetrübte Verbindung zum allmächtigen Gott zu haben. Eine Verbindung, in der Gott sagt, hä, war was? Weil nichts mehr da ist, weil alles weggewischt ist, wie wenn es nie gewesen wäre. Das ist das, was Jesus kann. Das ist das, was Fleisch und Blut ausmacht. Die Jünger und Nachfolger von Johannes 6 teilen sich in zwei Gruppen. Die einen, die sich haben abbringen lassen durch Erwartungen aus dem Alltag oder durch theologische Zusammenhänge, die sie zu dieser Zeit und in ihrer Tragweise noch nicht erfassen konnten. Und diejenigen, die Jesus erlebt hatten und ihm als Messias nachgefolgt sind. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, lass mal gucken. Ja, genau. Wir stehen immer wieder in der Gefahr, in Situationen zu kommen, die uns von Jesus abbringen können. Und hier ist auch die größte Gefahr vom Wohlstandsevangelium zu erkennen. Es ist immer schön, wenn es dir gut geht und wenn du auf der Siegerstraße unterwegs bist. Das wird auch gesellschaftlich ganz gut angenommen, ne, wenn einer Erfolg hat. Aber was ist, wenn das mal nicht so ist? Gilt dann Jesus für dich immer noch das Gleiche? Und mach mal, du sollst jetzt arbeiten. Jetzt gib da auf. Oh, weh. Jetzt ist gar vorbei. Machst du mal die letzte Folie? Ja, die. Wenn wir Jesus als unseren Erlöser erlebt haben und wenn wir nicht nur in der Gemeinde sind, weil unsere Eltern in der Gemeinde waren und man das dann gefälligst so zu machen hat, dass man in die Gemeinde geht und wir einfach nur dumm der Tradition folgen, wenn wir ein wirkliches Erlebnis mit Jesus Christus hatten und seine Wesensart wahrgenommen haben und erkannt haben, was das ist, Erlöser, Messias. Wenn wir das erkannt haben, dann wird es dem Tier mit der 666 immer schwerer fallen, uns aus der Hand des Erlösers zu reißen. Und es steht in der Bibel drin, dass er uns hält und dass er uns hält, egal was da kommt. Und dass eigentlich nur wir es schaffen können, uns von Jesus abzukoppeln. Das heißt, die Entscheidung dazu liegt in deiner Hand.